Es ist Pfingsten. Entschuldigung, dass ich da gerade ein bisschen rumknüble an meinem Mikrofon. So. Es ist Pfingsten. Und ich habe so gedacht, was gibt es einen besseren Tag, um über den Heiligen Geist zu reden, als Pfingsten? Einen besseren nicht. Es gibt noch 304 bis 65 andere Tage im Jahr, die auch genial sind. Aber wir machen es heute trotzdem. Und ich habe gedacht, ich mache mal so etwas ganz Klassisches. Also gehe mal eine Bibel mit mir da vorne. Sonst habe ich das Zeug immer auf dem iPad. Und einer von meinen Kandidaten, ja, Mentoren, hat gesagt, ich soll doch mal eine Bibel auf die Bühne nehmen, wenn ich schon predige. Das war noch lustig. Ich lese einfach mal die Pfingstgeschichte vor. Das Pfingstwunder habe ich es genannt. Das ist einer der Übertitel in der Bibel zu dieser Geschichte. Ich lese euch das vor, was am Pfingsten passiert ist. Das Fest Pfingsten kam. Und alle Gläubigen versammelten sich an einem Ort. Das sind so plus minus 100, 120, steht im Kapitel vorher. Plötzlich ertönte ein Brausen vom Himmel her, wie das Brüllen eines wütenden Windes. Und es erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Dann erblickten sie etwas, das aussah wie feurige Zungen, die sich trennten und auf jedem einzelnen von ihnen zur Ruhe kamen. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in verschiedenen Sprachen zu reden, wie der Geist sie befähigte zu sprechen. Nun hielten sich in Jerusalem religiöse Juden aus allen Völkern unter dem Himmel auf. Als sie das Brausen hörten, versammelte sich eine Menschenmenge und sie waren verwirrt, weil jeder die Gläubigen in seiner eigenen Sprache sprechen hörte. Zutiefst verwundert fragten sie, wie ist das möglich? Sind nicht all diese Leute, die da sprechen, aus Galiläa? Wie kann es sein, dass wir sie in unseren Muttersprachen reden hören? Wir sind Parther, Meder, Elamiter, Einwohner Mesopotamiens, Judas, Kappadokiens, aus Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, den Gebieten Libyens, in der Nähe von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden von Geburt an und Proselyten. Proselyten sind Leute, die nicht jüdisch waren von Geburt an, aber quasi konvertiert sind, sich jüdisch geworden sind. Juden aus Kreta und aus Arabien. Wie kann es sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen über die großen Dinge reden hören, die Gott getan hat? Verwundert und verwirrt fragten sie einander immer wieder, was kann das bedeuten? Doch andere lachten sie aus und sagten, sie haben bloß zu viel Wein getrunken. Da stand Petrus mit den Elfen auf und erhob seine Stimme und wandte sich an sie. Ihr Judäer und alle, die ihr hier in Jerusalem seid, lasst mich euch erzählen, was das bedeutet. Hört mir genau zu. Diese Menschen sind nicht betrunken, wie ihr annehmt. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, hier geschieht, was gesprochen wurde durch den Propheten Joel. Der Herr spricht, in den letzten Tagen will ich ausgießen von meinem Geist über jedermann. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Visionen sehen, eure alten Männer werden Träume träumen. Sogar über meine Sklaven, Männer und Frauen, will ich ausgießen von meinem Geist in jenen Tagen. Und sie werden weissagen. Ich will Wunder vollbringen, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut, Feuer und dicken Rauch. Die Sonne wird dunkel werden und der Mond blutig, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und dann wird, wer immer den Namen des Herrn anruft, gerettet werden. Das ist im zweiten Kapitel von der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist ja, wenn man so will, das Buch in der Bibel. Dort steht so die Geschichte der ersten Gemeinde drin aufgeschrieben. Und von den ersten Gemeinden, die gegründet worden sind. Aber alles fängt an in dem Moment, wo der Heilige Geist kommt. Und von den Menschen, und auf die Menschen kommt. Wir brauchen den Heiligen Geist zum Königreich Gottes bauen. Die Bibel sagt es uns so und sie erzählt es uns so. Jetzt, wer ist denn der Heilige Geist? Und was macht er? Was macht der Heilige Geist? Jetzt haben wir ganz viel gehört vorher schon im Video, wer der Geist Gottes, wer der Heilige Geist ist und was er tut und was er macht. Die Definition, die ich persönlich am schönsten finde, die uns die Bibel gibt von ihm, die steht im 1. Korinther 2, Vers 10 und 11, das heißt, wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Wir würden es heute vielleicht ein bisschen anders ausdrücken als der Geist des Menschen und so. Wir würden heute vielleicht, ich weiß nicht, das irgendwie psychologisch oder so definieren. Aber was da gesagt wird, ich finde das faszinierend, oder? Ich weiß nicht, was du denkst. Du weißt es eigentlich, du weißt selber, was du denkst. Du kannst mir einen Quatsch erzählen. Ich kann nicht in deinen Kopf und in dein Denken hineinschauen und ich weiß nicht, was du denkst. Aber du weißt es. Wenn ich aber irgendwie die Möglichkeit hätte, um in dein Innerste hineinschauen, wenn ich da mit dem könnte connecten, heisst ja connect heute Abend, wenn ich mit dem könnte connecten, mit dem Innersten, dann könnte ich quasi, man könnte sagen, ich könnte deine Gedanken lesen. Ich könnte wissen, was du weißt, fühlen, was du fühlst, sehen, was du siehst. Und die Bibel sagt uns da, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, Gottes Geschenk ist an uns, das er uns gegeben hat. Und dass das der Geist ist, der in Gott, im Vater drin ist. Wir haben Anteil am innersten Denken und an dem innersten Empfinden von Gott selber. Vorher im Video haben sie so schön gesagt, Propheten sind die gewesen, die die Welt aus Gottes Perspektive haben können sehen, weil sie den Heiligen Geist gehabt haben. Der Heilige Geist erlaubt uns selber, andere Menschen und die Welt aus Gottes Perspektive zu sehen. Und Gott, das ist etwas, was uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Gott schenkt uns das. Du kannst dir den Heiligen Geist nicht verdienen. Es ist das, was... Es ist etwas, was Gott uns gibt, was Gott uns schenkt. Es ist etwas, was Propheten im Alten Testament sich gewünscht hätten, dass jeder so ist wie sie. Propheten sind ja meistens so ein bisschen die, die mit wenigen Ausnahmen, die immer ein bisschen... Ja, die mühsamen gewesen sind, oder? Also die den Leuten gesagt haben, hey, übrigens, Gott hat eine andere Meinung als das, was ihr gerade macht. Und die Masse reagiert meistens schlecht, wenn man sie grossflächig kritisiert. Das ist heute nicht anders wie früher. Also ich glaube, Propheten hätten sich alle gewünscht, dass alle Menschen hätten können, Gott so sehen und Gott so nachvollziehen, wie sie es haben können. Und das ist das, was der Petrus sagt. Er zitiert den Prophet Joel, der war ein paar hundert Jahre früher gewesen. Das hat er vorausgesagt, in den letzten Tagen, oder ich mache jetzt noch nicht eine grosse letzte Tage-Theologie daraus, in den letzten Tagen wird Gott von seinem Geist über alle ausgiessen. Nicht nur über zwei, drei erwählte Propheten, über alle. Das Potenzial, um Gott zu kennen und sein Denken und sein Handeln nachvollziehen, ist für alle da, wenn wir das möchten. Jetzt ist mir in der Vorbereitung ein Begriff aufgetaucht, der ist quasi eng verknüpft mit dem Thema heute. Der Begriff ist Geistestaufe. Geistestaufe. Wenn ihr euch schon länger im christlichen Kuchen bewegt, ist euch der Begriff garantiert schon x-mal über den Weg gelaufen. Braucht es das? Eine Geistestaufe. Ist das etwas Notwendiges? Ist das ein Muss? Ist das für die, die in der charismatischen Szene sich bewegen? Ist das für alle? Was ist da? Warum, wie, weshalb und wieso? Und ich habe gedacht, ich gehe dieser Sache mal ein bisschen anders nach, als jetzt mit irgendwelchen du sollst oder du sollst nicht Bibelvers. Vor Jesus angefangen hat, öffentlich wirken, hat es einen Mann gegeben, den Johannes der Täufer. Von dem steht ja auch in den Evangelien etwas geschrieben. Das war ein Cousin von Jesus. Und er war der, der eigentlich vor Jesus hergegangen ist und verkündet hat, hey, jetzt passiert etwas Grosses. Jetzt kommt ein Mann, der wird alles verändern. Und es kommt eine Zeit, wo das Königreich Gottes da wird sein. Und der Johannes sagt über Jesus, ich taufe euch zwar mit Wasser, darum Johannes der Täufer, er hat die Leute getauft. Er hat Leute aufgerufen, dass sie sollen sich Gott zuwenden, sich wegkehren von ihrem gottlosen Leben. Und als Zeichen für das, dass sie das machen, hat er sie im Wasser getauft. Okay, das hat nicht irgendeine Hokuspokus-Bedeutung, sondern das ist einfach ein Symbolik, ein Zeichen gewesen. Wir taufen dich, du bist rein gewaschen. Du wendest dich Gott zu. Also, ich taufe euch zwar mit Wasser aufgrund eurer Umkehr, sagte Johannes, aber es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich, als Jesus. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Also für die Johannes ist klar gewesen, es kommt Jesus. Und der wird die Menschen taufen, wird eine Geistestaufe an ihnen vollziehen, wie auch immer das denn aussieht. Und das Spannende ist, dann kommt Jesus ja selber und möchte sich taufen lassen. Und dann können wir uns jetzt erstmal die Frage stellen, okay, gut, das ist Jesus. Jesus ist ja quasi Gott. Warum um alles in der Welt braucht er eine Geistestaufe? Warum braucht er überhaupt eine Taufe? Ich kann dir die Frage ehrlich gesagt nicht so genau beantworten. Was ich dir sagen kann, ist, es steht nur mal so in der Bibel und Jesus gibt selber eine gute Antwort darauf. Weil Jesus, das ist, wir sind da Matthäus 3, Vers 11, ein paar Verse weiter, kommt der Moment, wo Jesus zum Johannes kommt und sich will taufen lassen. Und Johannes wehrt sich natürlich dagegen. Das heißt, um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Dann sagt er, eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihn niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Die Frage, brauchen wir eine Geistestaufe? Hat er nicht über die Form gesagt. Einfach nur ganz grundsätzlich, ist für mich in dem Sinne beantwortet. Wenn Jesus in seiner Zeit als Mensch gesagt hat, das ist notwendig, dann ist es für mich schon lange notwendig. Dann ist es für uns schon lange notwendig. Es ist meiner Meinung nach nicht möglich, Königreich Gottes zu bauen, ohne dass der Geist Gottes in uns lebt und die Erlaubnis hat, zum aktiv zu werden. Jesus sagt selber auch, dass das, was er gemacht hat, er aus dem Geist Gottes heraus gemacht hat. Ich kann mich wieder fragen, aber Jesus ist ja irgendwie schon ein bisschen anders als mir. Warum? Warum? Ich habe eine Überzeugung. Ich glaube, Jesus, die Person von Jesus ist quasi der Archetyp Mensch, wo Gott möchte, dass wir alle immer mehr und mehr so werden. Er ist das grosse Vorbild, wenn man so will. Ich habe gerade letzte Woche in einer Retrette mit ein paar Berufskollegen, mit jemandem darüber diskutiert, kann man Jesus als Vorbild bezeichnen? Und dann hat er gesagt, das würde er nie machen. Da habe ich gesagt, ich schon. Ja, ich schon. Ich glaube, Jesus ist das perfekte Beispiel, an dem wir uns orientieren sollen. Das ist für mich so die klassische Frage. Wenn Jesus als Gott auf dieser Welt war und als Gott gemacht hat, was er gemacht hat, dann habe ich schon mal gesagt, dann bin ich immer noch sehr beeindruckt. Ich meine, Tote, die aufstehen, Kranke, die geheilt werden, etc. etc. Ich bin immer noch beeindruckt. Ich sage, wow, ich habe einen genialen Gott. Aber ich probiere nicht, ihm nachzueifern. Wenn nur ein Gott kann, was Jesus gemacht hat, der von seinem Wesen her Gott ist, muss ich es nicht probieren. Ich bin kein Gott und ich werde auch keiner. Wenn er aber ein Vorbild ist, dann hast du das. Und das, dann macht es für mich Sinn, dass Jesus das gebraucht hat, wenn man das so sagen. Wenn Jesus 100% Mensch war, er ist nicht wegen dem nicht Gott. Aber für die Zeit, wo er auf dieser Welt war, da lesen wir im Philipperbrief, 2. Kapitel, hat er seine Göttlichkeit wie abgeleitet. Frage mich nicht, wie das geht. Ich habe immer so eine herzige Szene im Kopf, dass quasi Jesus ist da im Himmel und so und weiss, jetzt geht es auf die Welt, jetzt werde ich als Mensch geboren. Dann nimmt er so seine Göttlichkeit, wie so ein Mantel, hängt sie an den Nagel im Himmel oben und sagt so, das gehört mir, das hole ich wieder. Aber für den Auftrag, den ich jetzt wahrnehme, laufe ich nicht in meiner Göttlichkeit, sondern ich mache mich zu 100% Qualitätsmensch. Und ich mache all das, wie es der Mensch sollte machen. In diesem Zusammenhang macht es für mich Sinn, dass er sagt, es muss sein bei der Taufe. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Und ich möchte jetzt die Reihenfolge ändern von meinen nächsten zwei Versen. Der untere Vers, Matthäus 12, Vers 28. Das ist ein Moment, wo Jesus von den Pharisäern, von der religiösen Elite von dieser Zeit konfrontiert worden ist. Du treibst Dämonen aus. Ja, das ist noch interessant. Wir glauben, du treibst Dämonen aus, weil der Chefdämon dir persönlich sagt, dass du das machen darfst. Also quasi den Teufel mit dem Satan austreiben oder umgekehrt. Und dann sagt Jesus, das ist doch völlig sinnlos. Der Teufel treibt sich doch nicht selber aus, da hat er nichts davon. Und dann sagt er, wenn ich aber Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Er sagt von sich selber, ich treibe durch den Geist Gottes aus. Das ist übrigens auch noch spannend. Jesus hat sich, so wie ich weiß, nie als Gott bezeichnet. Er hat 2-3 Mal den Titel angenommen, wenn andere ihm gegenüber ausgesprochen haben. Er hat nie gesagt, ich bin Gott. Er hat seine Lieblings-Selbstbezeichnung, wenn ich das richtig sehe, ist Menschensohn. Er hat sich voll mit dem identifiziert, Mensch zu sein. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass er gewusst hat, dass er Gott ist. Aber als Mensch sagt er, ich treibe Dämonen. Ich baue das Königreich Gottes durch den Heiligen Geist. Und der Vers oben, ich finde den auch so genial, das ist der Paulus, wo er an Korinther schreibt, wo er sich muss rechtfertigen als in seinem Amt als Apostel, weil andere nach Korinth gekommen sind und gesagt haben, ja, ich weiß auch nicht, was sie gesagt haben, also wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, wir machen es besser als der. Also er gesagt hat, wisst ihr was, die können viel reden. Das Königreich Gottes besteht nicht einfach aus dem Wort, wo man darüber erzählt, es besteht aus Kraft. Es muss Kraft dahinter sein. Reden kann jeder. Aber es muss Kraft dahinter sein. Und ich finde das immer wieder faszinierend, wo Jesus auf der Welt war, sind ihm ja immer, ist immer eine rechte Schar von Leuten hinten angelaufen. Es waren nicht nur 12, oder man liest immer von den 12 Aposteln. Es waren durchaus mehr Leute, die mit ihm unterwegs waren. Und dann gibt es ja die 2 Geschichten. Das eine Mal sendet er die 12 aus und dann sendet er 70 Leute aus. Und sagt, geh in die Dörfer und dann so einen 5-fachen Auftrag. Verkündigt, dass das Königreich Gottes nach ist. Heilet die Kranken, treibet Dämonen aus, erweckt die Toten, reinigt die Aussetzungen. Es ist ein wunderbarer 5-facher Auftrag. Ich mache jetzt da auch nicht ein grosses, das muss genau so sein drum. Aber, wenn man den Sendungsbefehl lesen, ich komme jetzt ein bisschen hin und her in der Bibel, he? Am Schluss von Markus und von Matthäus Evangelium, dann kommen wieder so ähnliche Sachen, oder? Geht, macht die ganze Welt zu Jünger, taufen sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, lehren sie, halten alles, was ich euch aufgetragen habe, was ich euch gelehrt habe, und sie werden Kranke heilen, Dämonen austreiben, Tote verwecken und. Die Sachen kommen wieder. Die sind nicht einfach isoliert von dem Moment, wo Jesus mit diesen paar Jüngern unterwegs war. Das ist dein und mein Auftrag, wenn wir Jesus nachfolgen. Und was ich immer wieder merke, ist, ich sehe 2 schwierige Felder in dem Sinne. Erstens, wenn ich die 5 Sachen nehme, das meiste, was ich sehe, ist, dass man etwas davon praktiziert. Wir verkündigen das Königreich Gottes auf irgendeine Art. Wir reden über Jesus, wir reden über Gott, wir reden über und so weiter und so fort. Die anderen 4 Sachen sehe ich zumindest im Westen der Welt sehr, sehr selten. Nicht, aber sehr, sehr selten. Und wenn haben wir das Gefühl, dass wir spezielle Leute machen, die speziell berufen sind, wie Propheten, die müssen speziell und so. Und ich weiß nicht, ich habe manchmal so den Eindruck, wir heben uns fest an dem, ja, wir erzählen mal sicher von Jesus, oder? Ob es Leute hören wollen oder nicht, ist mir völlig egal, ich erzähle einfach. Weil das ich habe das Gefühl, und das ist für mich das zweite große Problemfeld, ich habe das Gefühl, das kann ich machen, aus mir raus. Dämonen austreiben und Kranke heilen und Tote auferwecken, ist uns allen bewusst, da muss irgendetwas Größeres passieren als ich, damit das passiert. Aber von Jesus erzählen kann ich ja. Und ich will niemandem einen Karren fahren und sagen, hör auf damit. Ich will dich nur darauf aufmerksam machen, es ist Gott, es ist Jesus, der sein Königreich baut, durch seinen Heiligen Geist. Und ich glaube, er braucht unsere Worte dazu, aber es ist immer noch er, der es macht. Es sind nie meine Worte, die Leute zu Gott führen. Er kann meine Worte brauchen, aber ich aus mir selber aus baue kein Königreich Gottes. Ich glaube, wir haben es unheimlich nötig, näher und bewusst mit dem Geist Gottes durch unser Leben zu gehen. Jesus hat gesagt, ich schicke euch den Tröster an meiner Stelle. Wenn Jesus dich jeden Tag wecken und an der Hand nehmen und mit dir irgendwo hingehen, ich glaube, dann Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich würde um einiges mehr machen, als ich einfach so würde machen. Aber ich glaube, da muss ich mich immer daran erinnern, Jesus hat gesagt, er geht zum Vater und schickt uns jemanden an seiner Stelle, den Heiligen Geist. Und der ist jeden Tag da. Wenn wir offen sind für sein Reden, wenn wir offen sind für sein Wirken in uns und durch uns, wenn wir offen sind dafür, um die Welt, um uns selber, die Menschen um uns herum und die Welt so zu sehen, wie sie Gott sieht, weil das möchte er uns zeigen. Unsere Kirchengeschichte mit der ganzen Geschichte, mit der ganzen Thematik Heiliger Geist ist nicht ganz einfach. Ich weiß nicht genau, ich habe es nicht herausgefunden, wie das für den Bund FEG ist. Aber ich war vorher zum Beispiel in der Rishona, von dort weiss ich es. Die Pfingstbewegung, das ist ja, ich bin überzeugt, das sind Brüder und Schwestern von uns in Jesus Christus. Die ist entstanden also zwischen 1906 und 1909. Und die haben sehr viel von diesen, sagen wir mal, Phänomenen gehabt, die in der Bibel beschrieben werden. Sie haben angefangen, neue Sprachen zu reden. Sie sind zum Teil völlig versunken in der Gegenwart Gottes drin. Sie haben Heiligen erlebt. Leute sind geheilt worden. Und 1909 hat man die Berliner Erklärung aufgesetzt. Das war ein Verbund von vielen, das ist wieder ein Wort, das ich nicht sagen muss, pietistische Gemeindebewegungen. Pietismus, ich erkläre das jetzt nicht, das ist etwas von der Kirchengeschichte, ist unter anderem FEG-Hintergrund. Viele von diesen freikirchlichen, evangelikalen Gemeinden, wie wir eine sind, haben einen pietistischen Hintergrund. Und die haben eine Erklärung herausgegeben, wo sie gemeinsam gesagt haben, die Pfingstbewegung, aufgrund von dem, was sie für Manifestationen haben, weil sie haben das nicht kennt. Die Pfingstbewegung ist eine Bewegung von unten. Also nichts, was dort passiert, ist Gott. Nichts, was dort passiert, ist Heiliger Geist. Nichts, was dort passiert, ist okay, das ist der Teufel, das sind Dämonen, das ist Verführung, das ist alles Quatsch. Und die Prägung hat sich durchgesetzt. Auch in unserem Gemeindebund, wo wir drin sind, hat sich das hat prägt. Es geht nicht darum, dass ich mit dem Finger auf jemanden oder auf Leute zeigen will und sage, ich habe einen Quatsch gemacht, aber es geht darum, du bist immer prägt von dem, was vor dir war. Und ich glaube, das trägt mir ein Stück weit immer irgendwie mit uns um. Aber ich behaupte, es ist fatal, wenn wir Prägungen in unserem Leben haben, die uns abhalten davon, den Heiligen Geist in unser Leben einzuladen und mit ihm unterwegs zu sein. Ich weiss, das ist immer so ein herausforderndes Thema. Aber ich glaube, es ist entscheidend, dass wir uns entscheiden können, zum Ja sagen zu dem, was Gott möchte tun. In unserem Leben und durch uns durch und um uns herum und sowieso. Und ich möchte heute Abend gern, eben, darum habe ich alles ein bisschen umgestellt mit Kollekten und so und Infos, ich möchte heute Abend ein bisschen anders enden als sonst. Ich erkläre nachher noch etwas dazu. Wir möchten jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir Gott Raum geben zum Wirken, wo wir dem Heiligen Geist Raum geben zum Wirken unter uns. Ich möchte mich noch erinnern, wo wir als Jugendgruppe in meiner alten Gemeinde das mal gemacht haben, in der grossen Gemeinde. Das war für viele dort eine grosse Herausforderung, weil der Unterschied ist halt von der Gewohnheit her, oder? Du gehst in den Gottesdienst und dann gibt es kein Eröffnungslied, dann begrüßt dich jemand, dann kommt eine Predigt und dann gibt es Lobpreis und dann gibt es noch mal ein paar Infos und dann gibt es den Kirchenkaffee. Du bist immer geführt, quasi immer in dem, was du sollst machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal Folgendes. In einer alten Gemeinde. Und das machen wir übrigens nachher auch. Wir machen Folgendes. Wir lassen Musik laufen. Und bist einfach da mit Gott. Und schau, was passiert. Lass dich auf Gott ein. Und zwar direkt auf ihn. Und schau, was passiert. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert. Und dann ist nichts verloren. Und in so eine Zeit möchten wir jetzt reingehen. Ich habe von Geistestaufe geredet. Geistestaufe, ich behaupte, das ist auch nicht etwas Einmaliges. Okay? Es gibt also den klassischen Ablauf, oder? Du begegnest Jesus, du gibst ihm dein Leben. Dann wirst du im Wasser getauft und dann wirst du im Geist getauft. Wir sehen zwar auch in der Bibel, dass der Ablauf immer mal wieder ein bisschen umgekehrt war, aber ich weigere mich ein bisschen, das zu glauben, dass Geistestaufe ein einmaliges Erlebnis ist. Ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder nötig haben. Okay? Sehen wir übrigens auch in der Bibel. Apostelgeschichte 2, wenn ich vorher vorgelesen habe, der Geist Gottes ist gekommen und hat die Leute erfüllt. Zwei Kapitel weiter, Apostelgeschichte 4, passiert das Gleiche nochmal. Es ist also nicht etwas so einmalig und dann hebt es für immer an. Ich glaube, wir haben es nötig, immer wieder Gott und seiner Kraft zu begegnen. Kolosser 11 steht sogar, wir müssen die Kraft Gottes erfahren, dass wir weiterlaufen in unserem Lauf mit Jesus. Wir müssen immer wieder neu gefüllt werden. Und es gibt immer mehr von Gott, das ist auch noch etwas. Das Argument, das mir auch immer wieder entgegengegeben wird, ja, wieso muss ich denn um mehr von Gott bitten? Entweder er ist da oder er ist nicht da. Das stimmt, aber ich glaube, es gibt immer mehr von Gott. Mehr, als mir jetzt bewusst ist, mehr, als ich jetzt erkannt habe, mehr, als ich jetzt erlebt habe. Es gibt immer mehr. Und nach dem möchte ich mich ausstrecken, in so einem Moment hinein. Jetzt möchte ich gerne noch zwei, drei Hinweise geben für die Zeit, wo wir jetzt hineingehen. Erstens mal das, ganz wichtig. Es geht nicht um die Form. Wir sind ja im YouTube-Zeitalter und wahrscheinlich wieder, wenn du dich in der christlichen Szene drin schon länger bewegst, hast du sicher schon so tolle Videos gesehen. Ich nenne jetzt keine Namen von Leuten, die ihren Mantel schwingen und das ganze Stadion geht hinten raus. Es geht nicht um Form. Ich war mal an einer Konferenz und dort hat der Redner gesagt, hat etwas Ähnliches gemacht mit irgendwie 4000 Leuten im Saal. Er hat gesagt, wir beten jetzt, dass der Heilige Geist kommt und uns berührt. Und er hat gesagt, schau nicht darauf, was links oder rechts von dir passiert. Und wenn das, was links oder rechts von dir passiert, aufregender ist als das, was bei dir passiert, stell es dir so vor. Das Wichtige ist, was in einem Geschenk drin ist und nicht das Geschenkpapier rundherum. Es ist möglich, dass jemand einfach anfängt zu lachen. Das ist aber nicht das Entscheidende. Es geht nicht darum, was die Verpackung ist. Es geht darum, dass etwas in dir nicht passieren darf. Es kommt nicht auf die Form drauf an. Denn Gott muss dir nicht beweisen, dass er stärker ist als du. Gott weiß, dass er stärker ist als du. Wenn du es nicht glaubst, hast du das Problem und nicht er. Was meine ich damit? Ich habe schon ein paar so Gespräche geführt, gerade wenn es um Sprachengebet geht oder um so ein bisschen die Sachen, dass mir Leute sagen, ja weißt, ich mache das, ich bin offen dafür, aber nur wenn es mir, bäm, oder muss, ich würde mich gar nicht mehr wehren. Ich glaube, dass es das gibt. Aber ich glaube, grundsätzlich hat Gott kein Interesse daran, uns zu Sachen zu zwingen. Das entspricht seinem Wesen nicht. Dann hätte er die ganze Geschichte mit der freien Entscheidung auch nicht gebraucht. Ich glaube, Gott funktioniert, wenn wir jetzt mal den technischen Begriff brauchen, immer wieder so, dass er uns die Hand anstreckt und sagt, möchtest du mitkommen? Möchtest du mitkommen? Ich habe mal das Bild benutzt, ich könnte jetzt den Higi und die Asi da rauf bitten und dann sagen, pack sie mal so von hinten an den Arm. Und dann sagen, mach mal mit ihren Arm irgendwelche Bewegungen. Und die würde ich sagen, probier dich zu wehren. Wie erfolgreich wärst du? Na gut, nein, man hat keinen Bock gegeben. Aber ich glaube, ihr wisst, auf was ich raus will. Der Higi ist stärker als seine Schwester. Das heisst, theoretisch kann er, wenn er sie so wie im Schweizkasten hat, er kann mit ihr alles machen, was er will. Aber ich glaube, das ist nicht die Methode, wie Gott funktioniert. Gott würde vor sie anstehen und sagen, gib mir deinen Arm. Darf ich rauf, darf ich runter, darf ich links, darf ich rechts? Und ich glaube, so müssen wir es wirklich Gottes in unserem Leben auch verstehen. Denn der Heilige Geist hat nicht gerne Listen. In unserem Kopf sind oft Listen. So darf er wirken, so darf er nicht wirken. Da weiß ich, dass er das nicht macht. Natürlich kann man sagen, wenn jetzt einer von uns Bedürfnis hat, um 30 Mal den Kopf gegen die Wand zu schlagen, das wird nicht der Geist Gottes gewesen sein. Aber ich glaube, grundsätzlich möchte Gott so wirken, wie er es möchte und nicht wie ich will, dass er wirkt. Das ist immer wieder herausfordernd. Aber ich glaube, es ist auch etwas Entscheidendes. Denn, was uns in so Zeiten auch immer wieder bewusst sein muss, es gibt Ablenkungen, oder? So, Kleinigkeiten regen dich auf. Vielleicht mache ich jetzt etwas oder vielleicht habe ich etwas gesagt. Und nachher sind wir in dieser Zeit drin und du denkst die ganze Zeit an mich und regst dich über mich auf. Du darfst dich gerne über mich aufregen, aber bitte nicht nachher. Lass dich nicht ablenken. Oder irgendwelches anderes. Das Lied ist komisch, die Musik ist zu laut, die Musik ist zu leise, es ist zu hell, es ist zu dunkel, was weiß ich. Oder du denkst an Belanglosigkeiten. Wieso habe ich heute den Zahnstocher nicht in den Kübel geworfen? Das ist in dem Moment egal. Oder deine Sünde. Das, was du weißt, dass es Gott nicht gefällt in deinem Leben, sieht plötzlich riesig aus. Ich habe heute Nachmittag ein Porno geschaut. Weißt du was? Jesus ist am Kreuz gestorben dafür, dass dich das nicht mehr von Gott und seinem Geist trennt. Es ist nicht grösser als das, was Jesus für dich gemacht hat. Oder eben, du stoßt dich an Lehrfragen. Darf denn das passieren? Kann das überhaupt sein? Ja. Und der letzte Hinweis, lass es passieren. Das ist wahrscheinlich für uns auf- und abgeklärte westliche Menschen die grösste Herausforderung. Sachen einfach passieren lassen. Eben gerade, ich habe vorhin gesagt, lachen. Es gibt auch Leute, die anfangen zu brüllen. So Emotionen, ich weiß, das ist mir immer so, ja, wieso muss er denn das machen? Das ist ja völlig seelisch, sagen jetzt denn. Es ist seelisch, das kommt ja aus dir raus, das pressest du, das ist gar nicht echt. Denke ich einmal immer, wenn ich dir einen Witz erzähle, lachst du doch auch. Und Gott darf dich nicht zum Lachen bringen. Also ich frage mich manchmal, ich verstehe mich nicht falsch, ich würde nicht sagen, dass es nicht auch ganz viel selber produziert in diesen Sachen hinein kann geben. Das kann es geben. Aber um das geht es ja eben gerade nicht. So bei mir immer wieder passiert, ist es so, ich fange so von innen aus an zu zittern. So in dem Bereich. Ich habe keine Ahnung, warum. Fragt mich auch nicht, wieso. Aber ich stelle mir die Frage auch gar nicht mehr. Ich spüre Gottes Gegenwart oft, wenn es in mir da innen anfängt zu zittern. Warum, weiß ich nicht. Wenn ich alle Warum-Fragen, die ich an Gott habe, stelle, wäre ich bis morgen nicht fertig. Etwas, was ich euch ermutigen möchte, ist, wenn du da drinnen bist und du hast irgendwie ein Gebrechen, irgendeine Krankheit, irgendeine Verletzung, schau, ob du sie auch noch hast, wenn du nachher rauslaufst. Ich behaupte, es ist normal, dass in Gottes Gegenwart Sachen geheilt werden. Weil bei Gott gibt es keine Krankheit. Ich gebe keine Garantien ab, es passiert. Ich bin kein Wunderheiler, ich will auch gar keiner sein. Aber ich kenne einen, der will heilen, und das ist Gott. Wenn du den Eindruck hast, dass Gott zu dir redet, schreib es darauf. Dass du nicht vergissest. Wenn du den Eindruck hast für jemand anders, ganz einfache Regeln. Du fragst, ob er es hören will. Du gehst nicht auf jemanden zu. Gott hat mir gesagt, das ist sowieso eine schlechte Idee, leg dir diesen Schuh nicht ab. Du kannst sagen, ich habe das Gefühl, Gott hat mir gesagt. Ich habe den Eindruck, Gott hat mir gesagt. Aber nicht, Gott hat mir gesagt. Sag das nicht. Genau. Und frag andere, ob sie es hören wollen. Und bitte ermutigen und trösten die Worte. Nicht so im Sinne von, oh, ich habe den Higi gesehen, wie er einen toten Kopf aufhebt, rundum ist Feuer und 10 nackte Frauen um ihn herum. Nein. Nein. Einfach nein. Genau. Letzte Bemerkung und dann beten wir miteinander. Wenn du gar nicht weißt, was du in den nächsten paar Minuten mit dir anfangen sollst. Probier zwei Sachen. Das eine ist, wir werden Lieder hören und Text wird eingeblendet. Du kannst mitsingen, brauchst als Lobpreiszeit, bett Gott ab. Stell ihn in die Mitte von dem, was passiert. Oder etwas, was mir immer wieder geholfen hat, wenn ich Mühe gehabt habe mit dem, ist, ich bin irgendwo in ein Eckchen gehockt. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich bin da. Was möchtest du? Was ich einmal mache, wenn ich merke, es passiert nichts, ist, ich probiere mir den Thronsaal Gottes vorzustellen. Das ist jetzt mein Ding. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Vielleicht hilft dir das gar nicht. Ich probiere mir vorzustellen, wie sieht es dort drin aus? Was sehe ich dort? Was macht Gott? Sagt er etwas zu mir? Da geht es nicht um Autosuggestion, mir etwas möglichst Schönes einreden, damit etwas passiert, sondern da geht es darum, dass ich gedanklich eine Ausrichtung habe, einen Raum auftue, wo mir Gott drinnen begegnen kann. Wenn ich die ganze Zeit an 10 andere Sachen herumdenke und mich ablenke, weiß ich nicht, wie gut das ist. Hey, genau. Da habe ich ganz viel geredet. Machen wir Folgendes. Wir beten miteinander. Dass der Heilige Geist uns berührt und tut, was er will tun. Er hat nicht ein Interesse daran, uns bloßzustellen oder so. Ich glaube nicht, dass er das macht. Und dann gehen wir einfach in eine Zeit rein, es laufen Lieder. Und ihr seid frei, wirklich im gesunden Rahmen zu machen, was ihr wollt. Du kannst hocken bleiben, du kannst aufstehen, du kannst irgendwo hinlegen, du kannst dich in den Ecken hocken. Aber brauche die Zeit, um Gott zu begegnen. Ganz bewusst Gott zu begegnen. Genau. Hey, stehen wir alle mal auf. Ich stehe ja schon. Aber stehen wir alle mal auf. Ich mache jetzt nicht irgendwie einen grossen Aufruf. Du musst nicht führen kommen, du musst nicht die Hand aufheben. Du weißt, was in deinem Herz passiert. Vater, wir danken dir für das Geschenk, das du uns gegeben hast. In deinem Sohn Jesus. Dass er für uns die Türen in deine Gegenwart aufgemacht hat. Und wir danken dir, dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Willst schenken, geschenkt hast und immer wieder neu über uns ausgegossen ist. Wir danken dir, dass wir dürfen Anteil haben an deinem Herzschlag, Vater. An dem, wie du die Welt siehst und an dem, wie du uns siehst. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein. Füll du den Raum. Füll du unsere Herzen, füll du unsere Gedanken, begegne du uns, hilf du uns, unserem Vater im Himmel zu begegnen, ihn zu sehen, ihn im Mittelpunkt zu stellen. Wir bitten dich, dass du wirkst, Heiliger Geist. So wie es der Vater möchte, nicht so wie ich es will, nicht so wie es meine Erwartungen sind, nicht so wie es die Erwartungen von uns irgendwie sind. Wirk du so, wie du das möchtest. Gib du uns das, was wir brauchen. Zeig du uns das, was uns fehlt. Red du zu uns. Zeig du uns, was auf dem Herz vom Vater vorhanden ist für uns. Heute an diesem Abend. Im Namen von Jesus.